Joseph Rainer Stevens, Prediger zu Stalybridge und die Bewegung der englischen Arbeiter im Jahre 1839, dritter Abschnitt. Am 10. Februar 1839 hielt er in Stalybridge folgende Predigt. Meine Freunde, seit mehreren Jahren ist England das Land, welches der Teufel mit seinen hinterlistigen und deshalb mit seinen verheerendsten Kugeln beschossen hat. Anfangs heimlich und unbemerkt, dann mehr offen und jetzt endlich ohne alle Umstände. Wie auf ein Erbe, wie auf eine Beute macht der Satan auf England Anspruch. Es steht bei Gott, und er allein weiß es, ob die Sonne von Englands Größe, wie ich manchmal nach allen Zeichen der Zeit fürchte, nicht bald um die Mitte des Tages in finsterer Mitternacht untergehen wird. Wenn wir als ein Land zugrunde gehen, wenn wir als ein Volk zerstört werden, so bricht der Ruin allem Anschein nach mit einem Male über uns herein. Auf einen Schlag werden wir zusammensinken und von der Erde verschwinden, wie Spreu vor dem Sturm. Ihr könnt fast kein einziges Mittel aufweisen, welches unsere Nation in der gegenwärtigen Krise vor dem Fall retten wird. Wohin schaut ihr nach Hoffnung? Wohin nach Hilfe? Wenn ich mich um mich sah und sie nicht fand, so kommt dies nicht daher, weil ich sie nicht sehen wollte, sondern weil es eine Unmöglichkeit ist, sie zu entdecken. Gehe ich in den Hof, was finde ich dort? Finde ich eine fromme Königin, eine Mutter ihres Volkes? Nein, nein. Ich leugne nicht, dass die Königin dieses Reiches, wenn sie will, die Macht hat zu helfen, zu unterstützen und ihr Volk zu befreien. Ich muss aber auch gestehen, dass sie ihrer Jugend wegen und weil sie nur ein Weib ist, voller Vorurteile steckt. Dass diese Vorurteile keine Duldung, keine Liebe, kein Mitleid bei ihr aufkommen lassen und dass sie ihre Leiden ihres Volkes nicht besser kennt als jedes andere beliebige junge Frauenzimmer bei den Antipoden. Ich sage dies nicht im Zorn, sondern ich spreche es in Sorgen und erwähne es nur, um zu zeigen, dass der eine Quell eurer Befreiung vertrocknet ist. Er ist ein Quell in der Wüste, den man verstopfte und dem kein Wasser mehr entrieseln darf. Ich leugne nicht, dass die Königin irregeleitet und betrogen ist und dass sie, wenn nicht auf andere Bahn gebracht, wahrscheinlich bald mit ihrem Volke untergehen wird. Betrachte ich das Haus der Lords, das Haus, welches dem Geiste der Konstitution und der Sitte alter Zeiten zufolge ein Bollwerk sein sollte und, wenn es überhaupt zu etwas Gutem bestimmt, auch zu manchen Epochen der Geschichte auf der einen Seite ein Bollwerk war gegen den Übermut der Könige, wie auf der anderen gegen die Eingriffe der Demokratie, betrachte ich dieses Haus, was finde ich? Finde ich eine Spur von dem Geiste alter Ritterlichkeit, eine Spur von tapferer männlicher Hingebung eines großartigen Adels, die Institutionen eines Landes zu schützen, die Privilegien des Volkes, die Heiligkeit des Eigentums und über alles die Rechte der Nation? Nein. Ich finde einen moralisch gesunkenen und verdorbenen Adel. Ich finde ein Haus konstitutioneller Bastarde. Bastarde sind sie und nicht länger Söhne des Landes. Wo ist ein Mann in diesem Hause, herab von dem grauen Sünder, der da am Ruder des Staates sitzt, bis zu dem letzten Neuling, den man eben erst politisch hereinheugabelte? Wo ist ein Mann unter ihnen, der, wenn es nicht bisweilen Earl Stanhope, mit fast keinem einzigen an seiner Seite, oder wenn es nicht der Bischof von Exeter ist, mit fast keinem einzigen anderen Prälaten, der wie er dem Gebote Gottes gehorchte, wo ist ein Mann unter ihnen, der da aufstände für den Schutz der Witwen und Waisen? Wo findet ihr außer diesen einen Mann, der wagte oder nur geneigt schiene, sich zwischen der Anmaßung von Verrätern und Ungläubigen und die Rechte und Freiheiten des Volkes zu stellen? Nein, ihr findet diesen moralisch gesunkenen Adel, wie er alles Gewicht seines Namens, seines Ranges, seiner Titel und seines Einflusses nur dazu verwendet, um ein Gesetz zu unterstützen, das Armengesetz, das teuflischer ist als je eines, das die Blüte einer Nation, einer christlichen oder heidnischen, vergiftete. Ihr findet diese Herren adligen Geblütes, wie sie auf und ab die armen Gesetzbastillen des Landes durchwandeln, in jeder Hütte, in jeden Kessel sehen, nicht um den Kessel zu füllen, wenn er leer ist, nein, um zu untersuchen, ob nicht irgendetwas darin sei, was sie herausnehmen könnten. Nicht um zu sehen, ob die Hütte vielleicht nicht in gutem Zustande sei, damit man sie ausbessere, nein, um zu untersuchen, ob zwei Betttücher oder nur eins oder nur ein Fetzen darin sei, damit sie den Fetzen dalassen und das letzte Betttuch hinwegnehmen möchten. Hört, hört! Ihr findet diese Pairs des Reiches, die höchsten von ihnen, eure Fitzwilliams, eure Brockhams, eure Radoners, mit einer Waage in der Hand, wie sie das Brot lotweiß wiegen und das Wasser tropfenweiß messen, damit sie sogar die Brosamen stehlen möchten, auf Kosten des Lebens derjenigen, die Gott nach seinem Bilde geschaffen hat. Was können wir erwarten, was ist zu hoffen von so entarteten Menschen, wie diese sind? Was die Bischöfe angeht, so will ich nur dies sagen. Ich will nur fragen, weiß der Älteste von euch, sich zu erinnern, dass je die Bischöfe im Oberhause sich von der Bank erhoben und sagten, wir, als die Repräsentanten Jesu Christi, als des Gesandten Gottes, wir, als die Diener der Kirche und des Volkes um Jesu Willen, wir sprechen Verdammnis, ewige Verdammnis über euch aus, unsere Brüder Barone, über euch, unsere Kollegen Pairs. Wir rufen Gottes Zorn und die Verdammnis der Hölle auf euch herab, so ihr wagt, niederzutreten die Häuser der Witwen, zu betrüben die Vaterlosen, so ihr unterdrückt die Schwachen und Hilflosen, so ihr wagt, zu entzweien und zu trennen diejenigen, die Gott und Christus verbunden haben. Hört, hört, Amen. Ob die Bischöfe dies, Anathema, aber auch nicht ausgesprochen haben, so hat es doch Gott getan. Und wenn sie es nicht nachsprechen, so wird sie Gott ebenso wohl vernichten, wie ihre Brüder Barone, die sie öffentlich zur Rede stellten und als höchste Autorität anklagen sollten. Geht ihr von dem ersten zu dem zweiten Hause der Volksrepräsentanten, was findet ihr dort? Ihr findet die servilsten, die hündisch kriechendsten, die ekelsten Schmarotzer, die Gott je am Leben ließ. Was ist die Thronrede, welcher dieses Haus fast einmütig nachgeplärrt hat? Hört, hört, hört von allen Seiten! In dieser Rede, zu dieser Zeit, wo die große Masse im Lande am Verderben ist, wo die meisten Bewohner Englands durch härtere Arbeit, als sie je ein Lasttier tat, erdrückt werden, wo sie nicht allein durch Arbeit erdrückt, sondern auch durch die Not zerfleischt werden, wo es nach aller Arbeit nicht einmal in ihrer Macht steht, den Hunger ihrer Kindheit zu stillen oder die nackten Leiber ihrer Familie zu bekleiden, wo das Land unter seiner Bürde stöhnt und wo ihr von einem Ende des Reiches bis zum anderen nur Leidende, aber geduldig Leidende seht, ja, wo es trotz alledem noch keine politischen Banditen, keine politischen Meuchelmörder gibt, wo dennoch Ruhe und Frieden, wo dennoch Geduld und Resignation herrscht, wo dennoch keine Hand als zum Gebet, wo dennoch kein Auge als zum Himmel erhoben wird, ja, zum Himmel um Hilfe. Bei all diesem findet ihr in der Thronrede auch nur einen Ausdruck der Sorge für das Volk, ein Wort des Bedauerns, dass die Lage des Volkes so traurig ist? rieselte eine Träne des Mitleids von dem Auge jeder jugendlichen Königin. Nein, dem Auge der Königin ist das Weinen untersagt. Dem Herzen der Königin ist das Gefühl untersagt. Man hat der Seele der Königin verboten, weh zu klagen über Erfolg, und anstatt, wie sie es getan haben würde, den Ölzweig des Friedens zu bringen, ein Sinnbild des Segens ihrem Volke, haben sie Dolch und Fackel in ihre Hand gesteckt und ihr befohlen, ein eisernes Zepter über England auszustrecken. Man bewog sie, dem Volke zu sagen, dass sie mit eiserner Rute regieren wolle. Gott habe Mitleid mit ihr. Man bewog sie, ihrem Volke zu sagen, dass, da die Sperre der Soldaten kein Auge durchzustechen, keine Brust durchbohren wollen, sie ein Chor gedungener Meuchelbürde ausheben lassen wird, eine verräterische Polizeibande. Man bewog sie, dem Volke zu sagen, dass sie das Armengesetz, das Gesetz des Teufels, mit Gewalt durchführen wolle und dass, wenn irgendeine Mutter im Norden Englands, wenn irgendeine Mutter weine wie Rachel über ihre Kinder von ihr genommen werden sollen durch diese Diener Herodes und dass, wenn irgendein Kind sich festklammern wird am Kleide der Mutter, mit seinen dünnen Armen ihren Nacken umfassen und die Brust der Mutter nicht lassen will, diesem Kinde und dieser Mutter und dem danebenstehenden unglücklichen Vater erklärt werden soll, dass, wenn sie nur zu weinen, nur zu beten wagten, die Polizei bei der Hand sein wird, die Polizei sie niederwerfen wird. Man bewog die Königin, euch zu sagen, dass dies Gesetz der Hölle durchgesetzt werden soll, selbst wenn der Thron in diesem Kampfe zusammenbricht. Hört, hört, Schande, Schande. Nun denn, ich sage diesen Männern, dass wenn dies Gesetz durchgeführt werden soll und die Vorrechte der Königin und die Macht des Thrones dazu helfen sollen, ich sage diesen Männern, dass dann dieser Thron auch untergehen wird, dass er untergehen soll und muss. Hört, hört und große Bewegung. Ich liebe die alten Institutionen des Landes. Ich ehre die Königin, aber sie hat keine Autorität, dieses Gesetz aufzudrängen. Sie hat keine Gewalt, dieses Gesetz in Ausführung zu bringen. Und bei diesem Worte Gottes, hier legte Stevens die Hand auf die Bibel, beschwöre ich meine Landsleute hier und aller Orten, so sie Gott fürchten, nicht die zu fürchten, die nur den Leib töten können. Wohin sollen wir sonst nach Hilfe schauen? Nach den Dienern der Kirche? Sie sind blinde Leiter der Blinden und mehr als das. Sie wollen denen, so die Augen geöffnet wurden, den Gebrauch der Augen nicht einmal gestatten und werfen Staub hinein, um sie aufs Neue zu blenden und irre zu leiten. Ich frage euch als Anhänger aller Kirchen, denn ich weiß, dass rings um mich herum die Leute der verschiedensten religiösen Meinungen stehen. Ich frage euch, wie viele von euren Priestern in dieser Stadt, wie viele von denen in der ganzen Umgegend nehmen sich der Witwen und Waisen an? Tun sie es vor der Kanzel herunter, von der Plattform, durch die Presse oder in ihren Studierzimmern? Nein, 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 sie tun es weder im Geheimen noch öffentlich, weder mit der Zunge noch mit der Feder, weder mit Worten noch mit der Tat. Sie sind Propheten dem Namen nach, sonst aber Wölfe in Schafskleidern. Es wurde ihnen die Herde gegeben, auf dass sie dieselbe weiden sollten, aber sie nehmen sich dieser Herde nur an, um sie zu scheren. Wächter sollten sie sein und Alarm schlagen, wenn die Diebe nahen, sie aber geben den Dieben ein Zeichen, sie helfen ihnen herein und helfen ihnen plündern, verderben und zerstören. Wo ist Hoffnung? Wo ist Hilfe? In dem Volke, jawohl, in ihm. Zwar ist jede Gewalt und jede Partei des Landes gegen uns, aber ich weiß, dass das Volk sich bisher so wohl empfänglich für die Wahrheit zeigte, als auch fähig genug, eine Wahrheit mit dem Schwert in der Faust zu verwirklichen. Anstatt dem Volke zu helfen, brüten die großen Staatsschurken nur allerlei infame Pläne aus und freuen sich und sehen mit einer gewissen Gunst, wie ich zu beweisen imstande bin, auf so teuflische Vorschläge herab, wie sie noch jüngst der Satan Markus gemacht hat. Dieser Markus hat ein schönes, probates Mittel erfunden, um die überflüssige, unangenehme, arme Bevölkerung aus der Welt zu schaffen. Seht, wenn ihr hinausgeht, einmal an die Wand des nächsten Hauses. Da findet ihr auf einem Plakat die Anzeige des Buches von Markus. Dieser Mensch ist einer der gelehrten, erleuchteten Philosophen des Jahrhunderts, patronisiert und protegiert von den ersten Männern des Landes, die sein Wort in vielen Exemplaren verbreiten. In jenem Buche wird vorgeschlagen, jedes dritte Kind zu morden. Man versichert, dies sei eine moralische Pflicht, ein religiöser Gebrauch. Große Bewegung. Diese Methode wird als tugendsam und recht empfohlen, als passend für die christliche Bevölkerung dieses Landes. Markus sagt, dass ein Kind nie gefragt sei, ob es geboren werden wolle oder nicht. Und da es nie gefragt sei, ob es geboren werden wolle oder nicht, so könne es seine Zustimmung auch nicht gegeben haben, geboren zu werden. Und da es nie seine Zustimmung gegeben habe, geboren zu werden, so habe es auch kein Recht zu leben, so habe es keinen Anspruch auf Existenz zu machen und wäre es folglich auch gar keine Beraubung des Kindes, wenn man ihm seine Existenz nähme. Das Kind erleidet kein Unrecht, da ihm das Leben nicht als ein Recht gehört. Wir nehmen ihm nichts als vielleicht die Chancen des Elends. Das sind Argumente, das ist Logik, das ist politische Ökonomie, und Philosophie und politische Ökonomie sitzen auf Gottes Thron, und Jehova wird der Knecht Beelzebubs, des Mammons und des Molochs. Große Bewegung. Gott ist ein Lügner, und der Philosoph Malthus und der Teufel Markus reden die Wahrheit. Wundert sich jemand über solche Sachen? Seht, solche Bücher protegiert man in unserem England, Bücher, in denen man mit allen religiösen Pomp auseinandergesetzt wird, dass es gut sei, immer das dritte Kind, sobald es geboren ist, durch Gas zu ersticken. Dieses Markus'sche Buch ist eins von den Zeichen der Zeit. Ich war gar nicht erstaunt, als ich es sah und las. Lange bevor ich es sah, sagte ich euch öffentlich, dass solche Sachen bald folgen würden. Sagte ich euch nicht ein über das andere Mal, dass ich keineswegs darüber verwundert war, dass es das neue Armengesetz durchging? Das neue Armengesetz ist ein Sprössling solcher Prinzipien des Markus. Das neue Armengesetz trennt den Mann von seinem Weibe. Aber was tut das? Die Fabrikherren haben dies ja schon lange getan. Ist ein Unterschied darin, ob ein Mann von seinem Weibe in einer Bastille getrennt ist, die man Vereinsarbeiterhaus nennt, oder in der Bastille, die man Fabrik nennt? Das Armengesetz trennt die Eltern von dem Kinde. Es reißt das Kind von der Mutter Brust. Aber was soll das? Ihr habt ja schon längst eure eigenen Kinder von eurer eigenen Brust gerissen. Das Fabriksystem hat die Mütter gelehrt, ihre Kinder wie eine Bürde zu betrachten. Ich weiß es von mehreren sehr ehrenwerten und glaubwürdigen Ärzten, dass in vielen Fällen, wenn sie in den Fabrikdistrikten zu einer Frau gerufen wurden, die im Begriff war, niederzukommen, die Frau selbst, sobald sie bemerkte, dass sie von ihrem Kinde befreit war, den Doktor dringend bat, sich keine große Mühe zu geben, das Kind am Leben zu erhalten.